Was macht ein Director Omnichannel bei O2? Wie entwickelt sich eigentlich das ganze Thema Customer Journey bei einem Telekommunikationsunternehmen? Was sind so die Schritte, die man machen sollte und wie sieht so eine Transformation aus? Das sind alles Themen, die ich mit dem lieben Michael von O2 in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Michael, was macht man als Director Omnichannel bei O2?
Ja, als Director Omnichannel bei O2 verantwortest du den Vertrieb in Deutschland. Also überall, wo du O2 kaufen kannst, stecken wir dahinter. Unsere eigenen Ladengeschäfte, online, in der App, bei Händlern, überall. Und wir steuern diese Kanäle, wir entwickeln die Kanäle weiter, insbesondere großes Aufgabenfeld. Und deswegen sprechen wir auch heute.
Ja. Erstmal muss ich Danke sagen, dass ihr einen der Läden sozusagen zur Verfügung stellt, würde ich fast sagen. Wir sitzen hier in Düsseldorf im Loft, also in der Nähe von den Shadow-Arkaden. Shadow-Platz ist es hier, glaube ich, in der ersten Etage. Und ich glaube, das wird hier auch alles als Schulungs-, Vorstellungsraum genutzt. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es auch Kundenerlebnisse, die ihr schafft.
Genau, also wir hier, wo wir jetzt heute sind, das ist tatsächlich eine Trainingslocation.
Ja.
Dort wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier regelmäßig anfangen. So jeden Monat kommen da welche dazu.
Ja.
Die trainieren wir hier bei uns direkt über dem Ladengeschäft und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, dass die Leute dann direkt mal sehen, wie es dann praktisch auch läuft.
Und sozusagen eine Etage tiefer.
Eine Etage tiefer, ganz genau.
Ja.
Wir haben das noch bei mehreren Ladengeschäften gemacht. In Köln haben wir ein kleines Studio oben drauf gebaut, wo wir Fernsehaufnahmen machen und Videos schneiden und nutzen da eben den Space, den wir nicht für Verkauf nutzen können, aber mit anbieten müssen.
Michael, wenn ich vor 5 oder 10 Jahren überlege und man hätte dich eingestellt bei O2, denkst du hättest den Titel Director Omnichannel getragen?
Ja, lustig. Ich bin ja vor 8 Jahren eingestiegen.
Ah, okay, hier bei cool. Ja, haben wir nicht vorher besprochen. Ja.
Nicht als Director Omnichannel, aber dann relativ schnell, ich glaube so 6-7 Jahre her, hat man entschieden, es gab schon immer so eine Retail-Organisation, wo die stationären Kanäle drin waren. Und da hat man dann entschieden, dass es eigentlich total viel Sinn macht, quasi alle Vertriebskanäle, wie wir sagen, in eine Organisation zu bringen. Also insbesondere eben auch die digitalen Kanäle, um genau dieses Thema Omnichannel an den Start zu bekommen, nämlich die Verknüpfung über die Kanäle hinweg, so ein bisschen, ich sag mal, weg von so einer klassischen Vertriebssicht, wo man ja so in diese Kanalsilos reinschaut, hin zu einer Kundensicht, wo man ja eher in Journeys denkt, die in der Telco-Industrie klassischerweise über mehrere Kanäle stattfinden. Und da waren wir halt sehr blind. Und haben unser Geschäft eben sehr stark kanalspezifisch ausgesteuert, auch mit allen Schlachten, die dann zwischen den Kanälen ausgetragen werden. Also mein Kunde, dein Kunde, meine Karte.
Also wer sozusagen, wo wird der Vertrag geschlossen?
Wo wird der Vertrag gemacht, weil da fließt dann das Geld etc. Und da ist dann teilweise mehr zu holen, wenn man intern diskutiert, als wenn man den Kunden bedient. Und das wollten wir eben abstellen. Deswegen ist das vor 6 Jahren gegründet worden. Und seitdem sind wir da eigentlich dran, dieses ganze Thema Omnichannel zu entwickeln.
Das heißt, was ich verstehe, ist, dass du einmal die digitalen Kanäle verantwortest oder in der Organisation alle Stores und eigentlich sozusagen alle vertrieblichen Aktivitäten, wenn man es noch allgemeiner fassen will, die dem Endkunden gegenüber, also B2C, umgesetzt werden.
Genau, die Hotlines gehören auch dazu.
Ja.
Genau. Also überall, wo wir mit Kunden interagieren, direkten Endkunden interagieren und dort verkaufen, das ist das, was in meiner Organisation bearbeitet und vor allem mal vorangetrieben wird. Das ist auf der einen Seite, haben wir natürlich Vertriebsziele, die wir bringen und an denen wir arbeiten mit unseren Partnern. Und auf der anderen Seite ist aber der Auftrag wirklich auch eine Weiterentwicklung, eine Transformation. Der Markt steht ja nicht still. Der Druck ist hoch im Markt, Konkurrenzdruck ist hoch. Ja. Und ich meine, man muss ja nur mal durch verschiedene Fußgängerzonen sehen, um zu schauen, was da los ist. Es gibt viele Leerstände. Retail ist jetzt nicht mehr so der goldene Space, wo Milch und Honig fließt. Und man muss sich da schon ein bisschen was einfallen lassen, um Kunden optimal zu bedienen und auch letztendlich stationär weiterzuentwickeln. Also ich glaube, so die Zeiten von ich sperre morgens die Ladentür auf, warte mal, was passiert, sperre abends wieder zu und habe Geld verdient, die sind vorbei.
Ja, das war so ein bisschen das Ziel meiner provokanten Frage. Wenn man das sich anschaut, ich weiß nicht, kann mich nicht mehr an meinen ersten Handyvertrag erinnern, aber als ich den geschlossen habe, wäre ich, glaube ich, nicht auf den Gedanken gekommen, das irgendwo online zu machen, sondern du gehst in den Store, wirst beraten. Das sind komplexe Themen, gibt unterschiedliche Verträge, früher noch irgendwie SMS oder MMS, glaube ich, hieß es. Ja. Wie kann man das abschließen? Was ist da drin? Und heutzutage hast du ja über Freunde, die dir was empfehlen, zu du ziehst um, hast irgendwie andere Netzkonstellationen, die du irgendwie brauchst, zu dir, Familie erweitert sich, gibt's ja immer wieder neue Anlässe und da macht man sich nochmal neue Gedanken drüber, wo und hat dann natürlich, ich habe jetzt, diese Woche kam ja raus, TikTok launcht jetzt auch den Checkout-Prozess in Deutschland, also es gibt immer mehr Kanäle, in denen man sozusagen vermeintlich präsent sein muss und das ist natürlich dann auch, O2 ist jetzt nicht klein von der Organisation, eine große Herausforderung ist eine Art Transformation, sich da auch hinzubewegen, zu gewährleisten, dass es nicht nur Michael verantwortet das jetzt alles, sondern das ist ja Umdenken.
Ja, genau. Also wir haben uns da auch so eine, ich glaube, also die Maxime, nach der wir handeln, ist wirklich, dass wir dort sind, wo unsere Kunden sind.
Ja.
So, wenn die Kunden auf Social Media sind, dann sind wir auf Social Media.
Ja.
Wenn die auf TikTok kaufen wollen, dann sind wir auch auf TikTok.
Ja.
Und wenn die im Ladengeschäft kaufen wollen, dann sind wir eben, haben wir Ladengeschäfte.
Ja.
Wir sind nicht diejenigen, die dem Kunden sagen, wo er oder sie kaufen soll, sondern wir wollen eben dort sein, wo die Kunden kaufen wollen.
Ja.
Die Transformation und der Job ist, das Umdenken, dass ein Kunde nicht in einen Kanal reinläuft, dort abschließt und die Kiste ist zu, sondern es gibt eben sehr viele Kunden, die starten online, die informieren sich, die sehen die Angebote, dann ist das teilweise ein wochenlanger Entscheidungsprozess. Das sind ja auch teilweise sehr teure Endgeräte, die da dann mit dranhängen, die werden ja auch immer teurer. Ist ein sehr langer Entscheidungsprozess und letztendlich gehen viele dann auch nochmal in ein Ladengeschäft, um sich vielleicht das Handy anzugucken, das sie sich überlegt hatten oder sich nochmal von der anderen Seite beraten zu lassen und dann eben zu entscheiden, wie sie dann eben weiter telefonieren, ob sie mehr Datenvolumen mitnehmen, ob sie andere Endgeräte mitnehmen, ob vielleicht noch eine Möglichkeit besteht, dadurch, dass man die ganze Familie mitbringt, hier nochmal was zu sparen. Und das sind natürlich Themen, die sind immer noch relativ komplex und die da helfen natürlich viele Kollegen und Kolleginnen auch vor Ort, das ganze Thema dann ein bisschen aufzuklären. Es gibt da einfach Leute, die wollen einfach nur Bäm, iPhone-Karte oder Samsung und eine Karte, zack, in den Warenkorb und raus. Gibt's auch. Die kaufen dann eben online oder auch bei Online-Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten. Da ist jeder so ein bisschen anders gestrickt und das ist auch okay. Und wir wollen eben dafür sorgen, dass die Kunden immer eine optimale Journey haben und dass wir auch verstehen, wo der Kunde vorher vielleicht schon war, was den oder die eben interessiert, um ihnen eine optimale Beratung bieten zu können, ein optimales Kundenerlebnis im Kontakt bieten zu können. Das ist eigentlich so das Ansinnen.
Ja. Kannst du uns mal auf die Reise mitnehmen, vielleicht von den letzten Jahren, was sich da verändert hat, dass ihr das so umsetzen könnt?
Ja, ich glaube, das sind sehr viele Minischritte, die wir da gegangen sind. Also wir, wie gesagt, gestartet sind wir eigentlich mit dem ganzen Thema Kanalsicht, dass wir überhaupt nur Sicht auf Kanal, da war dann eben online noch gar nicht so richtig im Bild. Der erste Schritt war eigentlich erstmal online hier mit reinzubringen und im Prinzip zum einen Transparenz zu schaffen, dass wir überhaupt mal beginnen, in dem Kanal Transparenz zu schaffen, nicht nur auf wie viele Striche sind da gemacht worden, sondern was sind das eigentlich für Kunden, die dahinter stecken, was haben die eigentlich gekauft, wie kaufen die, dann im nächsten Schritt das Thema über die Kanäle zu verbinden und zu verstehen, Insbesondere eben das Thema Online-Offline zu verknüpfen und hier eben die ersten Brücken zu bauen und zu verstehen, wie suchen Kunden eigentlich, wo starten die ihre Journey, wo beenden die ihre Journey, und parallel dann aber auch den Online-Funnel noch sehr viel stärker aufzubohren, um hier eben auch zu verstehen, wo sind die Kunden eigentlich eingestiegen, wo steigen die aus, diese Messbarkeit deutlich zu erhöhen, um dann eben auch besser Werbung platzieren zu können und entsprechende Kunden dann in den Funnel zu holen. Das waren so viele parallele Schritte, die wir da eigentlich gegangen sind. Am Ende unter der Haube haben wir da sehr viele Datensilos durchgebohrt, um die Daten überhaupt mal zusammenzubringen.
Weil sie in der Organisation immer separat waren und separat auch gelaufen sind, weil mein Klassiker ist, wenn mich jemand fragt und sagt, er möchte irgendwie eine Beratung von mir zum Thema, wie werde ich überhaupt datengetrieben, sage ich, mach doch erstmal ein Organisationsbild, ein Organigramm, schreib mal dran, wo welche Daten liegen und welche Systeme da sind, und dann stellt man plötzlich fest, dass viele Abteilungen miteinander arbeiten wollen, aber in komplett separaten, alleine schon Organisationssilos sitzen. Ne?
Ja, ich glaube, die Industrie ist ja, ich weiß nicht, 30 Jahre alt so ungefähr. Ne? Ich meine, als ich angefangen habe, in der Industrie zu arbeiten, da gab es noch den brüllenden Frosch und irgendwelche SMS-Klingeltöne, ja. Die ersten Nokia-Handys und so.
Ja.
Und die Branche hat sich ja wahnsinnig schnell entwickelt, aber die IT, die Datenstruktur ist einfach nicht mitgewachsen.
Ja.
Die ist halt immer nach wie vor, da hat man immer noch mal einen draufgebaut.
Ja. Weil es ausgereicht hat, die Architektur? Also, oder weil man nicht geschafft hat, so Transformationsprojekte
Ja, weil die Migration von solchen Daten dann auf eben modernere Infrastruktur ist eben sehr zeitaufwendig und sehr mühsam. Ich glaube, da hat man dann einfach auch nicht so den Fokus drauf gelegt, weil die Industrie ist ja erstmal super explodiert. Die ist ja total gewachsen. Da musste man ja die Ladengeschäfte zusperren, irgendwie, damit die Kunden da eigentlich gekauft haben. Und wenn dann so viel Wachstum da ist, ist natürlich die Frage, muss ich denn genau verstehen, wer das überhaupt ist?
Ja.
Ich meine, wenn die das Produkt aus der Hand reißen, brauchst du das nicht. So. Und erst als es dann angefangen hat, so ein bisschen zu konsolidieren und man eben gemerkt hat, hey, da ist ganz schön viel Druck jetzt im Markt und Wettbewerb und jetzt rückt der Kunde in den Mittelpunkt, man muss jetzt erstmal verstehen, wer ist denn das überhaupt? Dann hat es ja angefangen, dass man da mal drüber nachgedacht hat, wo liegen die ganzen Daten überhaupt, wie kriege ich die überhaupt zusammen? Und das ganze Thema dann eben auch über so eine Vertriebsinfrastruktur zusammenzuführen, hat ja dann auch erst die letzten 10 Jahre eigentlich so ein bisschen an Schwung gewonnen, als klar geworden ist, okay, es ist schon durchaus hilfreich zu verstehen, ob der oder die Kundin vorher online mal was in den Warenkorb gelegt hat und sich vielleicht dafür interessiert, wenn ich stationär weiß, super. Ja, so kann ich nutzen, um es ins Beratungsgespräch einzubauen.
Ja. Weil er ja schon irgendwie eine Kaufinteresse für ein Thema gezeigt.
Genau.
Ja.
Genau.
Man muss ihn halt identifizieren.
Am Ende geht's ja um Abschlusswahrscheinlichkeit. Also ich meine, das ist das Gold sozusagen, der Wert ist der Kundenkontakt.
Ja.
Gerade stationär, wenn dann schon mal ein Kunde da ist, sozusagen im Laden, ist es natürlich die Frage, wie bekomme ich eine maximale Conversion hin und wie bekomme ich die möglichst wertig hin? So, und jetzt kann ich halt irgendwas rüberschieben in der besten Hoffnung, dass das funktioniert. So, willst du das, willst du das, willst du das, willst du das? Oder ich gehe da eben intelligenter ran, aber dafür brauche ich eben Informationen im Verkauf. Dafür muss ich eben wissen, was ist denn das für jemand? Wie nutzt der vielleicht auch? Wofür interessiert der oder die sich, um meine Abschlusswahrscheinlichkeit zu erhöhen und dann die Beratungszeit, die ich zur Verfügung habe, möglichst wertstiftend für den Kunden und auch letztendlich fürs Unternehmen dann eben einzusetzen. Das ist ja letztendlich das, worum es ökonomisch geht.
Aus Data-Brille denkt man immer, dass es natürlich total logisch ist, die ersten Schritte im Datenbereich zu machen. Ja, also diese ganze, das, was du sagst, Silos aufbohren, das kenne ich, wenn ich mit Data-Verantwortlichen sprechen, ist, sage ich, das ist das, warum macht es meine Organisation nicht? Nimm uns mal bitte mit auf der Reise, und das ist jetzt natürlich sehr provokant, aber ich glaube, aus Vertriebssicht ist es nicht immer das Erste, Daten aufzubohren. Jetzt hast du gesagt, du hast vor allem erstmal das Silo organisatorisch aufgebrochen. Was sind, und versuch vielleicht auch nochmal für die Hörer und Hörerinnen zu erklären, worum es aus deiner Sicht vielleicht nicht der erste Quick-Win ist. Oder vielleicht, weil es doch der Quick-Win ist, aber weil du hast ja ein total schönes, breites Blickfeld jetzt gerade auf das Thema, verantwortest ja auch, kommen wir noch in weiteren Folgen dazu, Data-Themen, also sehr Datenthemen, die dir doch wieder helfen, die aber ja jetzt nicht der erste Schritt sind, wenn man so eine große Organisation transformiert.
Ja. Ich starte mal mit dem Satz, du musst jetzt aber das und das machen.
Ja.
So, das ist halt was, das hören die,
ja.
Aber es ist halt, das löst überhaupt nichts aus.
Ja.
Also das geht dann halt nur mit Druck und dann stellt man irgendwas hin.
Ja.
Und erwartet, dass andere das nutzen.
Ja.
Und das ist aus meiner Sicht genau der falsche Ansatz für so eine Transformation. Man muss eben den Pull produzieren. Die müssen erstmal wissen, warum sollte ich das überhaupt machen? Warum ist das überhaupt wichtig für mich auch,
ja,
in meinem Geschäft,
ja,
für mich persönlich in meiner Entwicklung und in, ja, auch letztendlich in dem, wie ich mein Geschäft erfolgreich mache in der Zukunft.
Ja.
Und das ist eben so ein bisschen die Story, ja, du musst denen mal halt das Meer zeigen, dass die ein Segelboot bauen und nicht, ja, sagen, du musst ein Segelboot bauen.
Ja.
So. Und das war eigentlich die erste Phase, wo wir erstmal gesagt haben, okay, wir lösen uns mal von dieser Silo-Sicht, so ich bin hier der Shop-Kanal und ich bin hier der Partnershop-Kanal, ja, und ich bin hier der Online-Kanal. Und erstmal zu diesem, wir sind Vertrieb und wir bedienen den Kunden egal wo.
Ganzheitlich,
so.
Ja.
Und wenn man mal da ist, dann geht's auch los, dass plötzlich mal jemand nachdenkt und sagt so, wieso sind die Angebote bei dem eigentlich anders als bei mir?
Ja.
So, und wie könnten wir eigentlich sicherstellen, dass wir eine gewisse Preisharmonisierung bekommen über diese verschiedenen Kanäle? So, und wie, dann wird da schon mal anders drüber diskutiert, weil dann nicht jeder an den Topf rennt und sagt, ich will am meisten Geld, damit ich die besten Angebote machen kann, alle bei mir kaufen. Sondern die verstehen dann schon, okay, es geht um ein ausgewogenes Erlebnis, dass die Produkte überall verfügbar sind zu einem angemessenen Preis und ne, dass da eine Beratung stattfindet. Und dann auch immer wieder so Use Cases zu bauen und so Leuchtfeuer zu bauen, wo die sehen, hey, da kann man eigentlich total coole Sachen machen, wenn man mal verstanden hat, der Kunde kommt aus einem anderen Kanal, ist jetzt bei mir, der schließt bei mir ab. Dann ist es aber auch fair, wenn der andere vielleicht dann auch was davon hat. Und dann dieses Verständnis zu wecken und da entsteht dann Pull. Ja, weil viele Leute dann fragen, hey, kann ich nicht irgendwie Informationen bekommen über oder kann ich nicht eine digitale Beratungsoberfläche bekommen, wo dann schon mal ein Tipp eingespielt wird, was ich dem Kunden eigentlich anbieten könnte und wo ich auch viel mehr sehen kann, als ich vielleicht vor meinem alten PC sehe, der bis dahin total okay war.
Ja.
Und solche Ideen entstehen halt nur, wenn die Leute, die dann damit arbeiten, auch tatsächlich einen gewissen Bedarf spüren und sich damit auch letztendlich auseinandersetzen.
Und es geht halt nicht schnell.
Schnell und das ist halt, das startet auch nicht mit Daten, weil keiner versteht,
ja,
dass dafür Daten notwendig sind. Viele denken ja, okay, tippst du jetzt halt in den Excel-Sheet und schickst mir rüber. So, dass da total viel Daten, Know-how und Algorithmen hinten dran stehen, verstehen halt viele nicht.
Ja, weil du dann ab einer gewissen Expertise oder einem gewissen Thema natürlich auch eine Expertise aufbaust oder aufbauen muss, dass es eben Mehrwert bietet. Ich liebe ja Analogien. Man startet ja irgendwie, wenn man es irgendwie mit dem Stadionlauf vergleicht, du hast vorher eigentlich mehrere Sprinter gehabt, die immer 400 Meter gelaufen sind. Die haben sich nie miteinander abgesprochen, dass irgendwo vielleicht die Kurve rutschig ist oder dass man andere Schuhe tragen könnte oder dass es sinnhaft ist, eine gute Zeit eher morgens zu laufen, weil da ist die Bahn trocken, hinzu, jetzt musst du das Teil in der Staffel laufen. Am Ende zählt die Gesamtzeit gemeinsam. Das muss man erstmal allen erklären. Und irgendwann kommst du aus diesen sehr dominanten Einzelkanälen dazu, dass sie sich in der Kabine absprechen müssen, überlegen müssen, was ist der beste Schuh für mich, könnte der beste Schuh für dich sein, was ist meine Expertise, was ist deine Expertise, hilft die einander, um dann festzustellen, dass du gemeinsam in einem Vierer-, Fünfer-, Sechser-Team, je nachdem wie viele Kanäle es gibt, eben auch die ideale Zeit abläuft. Weil du ja für deine Nation, für U2, wie man jetzt auch immer, ja auch den Sieg einfahren will.
Ja. So ist das, ja. Und ich glaube, der Punkt ist ja die Frage, jetzt zumindest mal in meinem Geschäft, wie willst du in 5 Jahren, in 10 Jahren stationär verkaufen? Das ist das ist natürlich, ne, so, man kann ja immer jetzt auf digital schimpfen als Retailer und sagen, boah, das Online-Geschäft, alles schlecht und das muss man jetzt hier mal möglichst abgrenzen und ich brauche bessere Preise und unfair und so weiter. Aber es ist halt nun mal so, viele Kunden kaufen online und die wollen das auch und das ist auch total okay, genauso wie auf Social Media. So. Jetzt ist doch die Frage, wie kann ich jetzt als jemand, der vielleicht stationär arbeitet und hier auch stationär Kunden bedient, die im Übrigen die höchste Kundenzufriedenheit haben bei uns, die persönlich bedient worden sind und wir auch dort den höchsten Cross-Sell erreichen von allen, ja, Kanälen. Glaub ich, ja. Also da steckt auch ein totaler Mehrwert dahinter.
Ja.
Aber wie sichere ich solchen Mehrwert auch in 5 Jahren, dass der eben möglich ist? So, und da kommt man ja dann genau an den Punkt und da macht es bei jedem eigentlich Klick, dass man hier eben dazu übergehen muss, dass ich es auch ermögliche, die Ladentheke, die heute ja sehr begrenzt ist auf eben dort, wo der Laden ist,
ja,
erweitere in die digitale Welt und auch in die Hotline. So, und wenn ich das machen will, dann muss ich eben dazu in der Lage sein, auch zu sehen, was passiert denn digital mit diesen Kunden oder wie erreiche ich die digital und wie erreiche ich die über die Hotline. Und damit ich nicht jedes Mal wieder von vorne anfange und mir denke, oh, neuer Tag, neues Glück, jetzt rufe ich mal jemanden an, da ist eine Telefonnummer, da ist irgendjemand dran, mit dem telefoniere ich jetzt, das ist ja keine gute Customer, ja, Experience, muss ich ja den stationären Handel beispielsweise in die Lage versetzen, dass die auch mit den Daten arbeiten können und dass die Informationen haben, ne, was mit wem hat der Kunde das letzte Mal gesprochen, was hat er gekauft, was ist die Abschlusswahrscheinlichkeit bei X, wenn ich dem das anbiete. Man muss die entsprechend schulen, man muss die Tools in die Ladengeschäfte bringen und das Gleiche für Leads, wenn ich eben sage, okay, ich habe ein Beratungsgespräch geführt, der Kunde kann sich vielleicht noch nicht entscheiden, ich sorge jetzt dafür, dass der digital abschließen kann und trotzdem bekomme ich die Provision, weil ich habe ja das Beratungsgespräch geführt, aber wichtig ist ja erstmal, dass der Kunde dann abschließt und das macht er dann halt online. So, warum nicht? Und diese Verknüpfung, Das müssen dann erstmal die Führungskräfte dann auch verstehen, die diese einzelnen Kanäle leiten und dann kommt da ganz automatisch Drive drauf, weil die Frage ist ja, haben die noch einen Job in 5 Jahren, wenn man das einfach weiter so sieht, dass man sagt, morgens Ladentür auf, abends Ladentür zu, mal gucken, wer reinkommt und es werden immer weniger. Das ist einfach so.
Weil der Markt vom Wachstum stagniert oder weil viele Leute eher online kaufen?
Beides.
Ja.
Beides, weil viele, also ne, die, du hast ja gesagt, du bist früher ins Ladengeschäft gegangen, ja, mit MMS, SMS, etc., etc., das machen immer noch viele.
Ja.
Und aber es ist halt auch de facto so, alle haben schon Handy, alle haben schon Handyvertrag. Dann viele lassen die Vertragsverlängerungen einfach weiterlaufen, weil ich meine, ganz ehrlich, ja, die Preispunkte sind ja jetzt auch so, dass viele da jetzt nicht mehr irgendwie den Drang haben, nochmal einen Euro zu sparen, denen ist es dann egal, solange es funktioniert. Und die Interaktionen werden einfach immer weniger. Und dann gibt es natürlich auch viele, die inzwischen sagen, hey, es funktioniert super online oder eben über Social Media oder an der Hotline. Es gibt ja eine große Auswahl an Touchpoints. Ich meine, das sieht man jetzt nicht nur bei uns. Das ist ja generell so, dass viele Fußgängerzonen einfach auch sterben. Hier in Düsseldorf jetzt nicht zum Glück, aber in vielen Städten, die kleiner sind. Also wenn man hier mal so im Umfeld schaut, gibt es viele mittelgroße Städte, da sehen die Fußgängerzonen wirklich traurig aus. Und das hat natürlich auch so einen Effekt, dass viele dann auch gar nicht mehr in die Stadt reinfahren. Warum sollten sie? Ne? Da gibt es noch irgendwie einen Imbiss und einen billig 1-Euro-Shop oder so und dann war's das, ja.
In der Transformation, die du gerade beschrieben hast, wenn man auch das versucht, so ein bisschen zu vereinfachen, seid ihr ja die Fachseite. Das heißt, ihr setzt technisch nicht zwangsweise selbst die Sachen um.
Mhm.
Wie muss ich mir dann das Zusammenspiel eigentlich mit der Person vorstellen, die dann als Director IT, weiß ich nicht, dann die anderen Themen verantwortet, weil die Transformation, die du gerade beschreibst, ist ja auch eine große technische Transformation. Weil spannend ist, was du ja sagst, du musst ja alleine bei dir in deiner Organisation die Fachseite, deine eigene Fachseite dazu motivieren, neuen Bedarf zu schüren. Also das, was du sagst, du kannst nicht sagen, Segelboot bauen, sondern du musst ihnen erstmal das Meer zeigen. Die IT ist ja noch weiter weg. Das heißt, die IT muss ja eigentlich auch noch darauf warten, dass ihr diese Transformation mitmacht. Wie ist da das Zusammenspiel?
Ja, nicht einfach. Ja. Ich glaube, es liegt da, also wie wir es geknackt haben, ist, wir haben wirklich dann relativ spitze Use Cases und Piloten definiert und dann Leuchttürme gebaut, die auch teilweise erstmal mit Hand am Arm irgendwie gestrickt waren und ich sag mal mit dem Handbohrer irgendwie mal durchgebohrt, um da so ein Flüsschen irgendwie hinzubekommen. Ja. Um mal zu zeigen, was da möglich ist letztendlich. Ja. Und
Um Bedarf zu generieren,
ja. Auch Begeisterung zu generieren, ja. Und zu sagen, hey, da ist ein Mehrwert. Das ist nicht nur theoretisch auf PowerPoint in irgendeiner schlauen Beraterpräsentation, sondern da ist tatsächlich Mehrwert. Ja. Man kann das zeigen, man kann das spüren. Die Kunden finden super. Und dann kommt dann natürlich auch nochmal entsprechend zum einen vom Management natürlich dann entsprechenden Druck. Aber letztendlich geht es ja dann wirklich auch ein bisschen um Begeisterung und Kreativität in diesen Teams.
Ja.
Wir haben es tatsächlich auch geschafft durch ein, glaube ich, exzellentes Team, das eben hier bei uns Digital Analytics, die eben wirklich die ganze Kette von, ich sag mal, Reportingsanwendung bis runter Architektur so ein Stück weit mitdenken und mit vorantreiben, hier so ein bisschen so ein Powerhouse zu produzieren oder zu etablieren, die dann andere auch geschafft haben, reinzuziehen. Und das ist ein sehr kooperativer Ansatz. Also ein sehr, lass uns zusammensitzen, lass uns gucken, was geht. Na, dann erstmal die ersten Schritte zu gehen.
Ja. Und eine neue Art der Zusammenarbeit dann.
Und da eine neue Art der Zusammenarbeit auch in gemeinsamen Teams, in einer gemeinsamen Verantwortung dann zu etablieren.
Ja.
Dauert manchmal länger, ist aber stabiler und zielführender.
Ja, glaube ich. Ist auch nachhaltiger.
Definitiv, ja, definitiv. Und ich meine, ja, wir haben da viele Sachen vorangetrieben, dann auch teilweise ein bisschen unterm Radar, muss man auch sagen. Ja, hat ja jeder so ein bisschen sein Hobby, ist ja schön in einem Konzern.
Ja.
Da gibt's ja immer Möglichkeiten.
Ja.
Und viele von den Themen sind jetzt aber dann wirklich ins Standard geworden.
Ja. Hast du da ein Beispiel?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen will. Aber ich meine, wir haben Power BI gestartet mit irgendwie einer Kiste unter einem Schreibtisch.
Yeah,
also
yeah.
da gab's noch ein anderes Reporting-Tool, was der Standard war. Das ist dann über viele Lizenzen, die wir über irgendwelche Agenturgelder und so besorgt haben. Erstmal ist es jetzt inzwischen, also wir sind immer noch der größte Power BI-Anwender, aber letztendlich haben alle anderen nachgezogen und sind da jetzt auch drauf. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Unternehmensstandard.
Ja.
Adobe ist auch so ein Thema, was wir gestartet haben, um eben viele Daten zusammenzubringen und auch so ein bisschen unterm Schreibtisch und unterm Radar. Und das ist jetzt auch Teil der IT-Architektur geworden.
Ja.
Und von daher fangen viele Themen so an. Ich glaube, man muss halt immer gucken, wann man den Stecker zieht, bevor dann zu viel Geld reingeht und nichts rauskommt. Das ist immer so ein bisschen das Wabonspiel, das man da so hat.
Ja, ja.
Genau. Aber es hat ganz gut geklappt.
Ich beschäftige mich zurzeit viel mit Data und IT-Organisation, Architektur, wie man das aufbaut. Und ein spannender Artikel, ich glaube, von McKinsey, den ich mal gelesen habe, ist so ein bisschen, die digitale IT hat zwei Geschwindigkeiten. Es gibt so dieses klassische Legacy, sag mal Backbone, sehr harte Architektur. Wenn die nicht funktioniert, dann werden sozusagen eure Verträge nicht prozessiert und die euer ganzes sozusagen Netz-IT, die man braucht, würde ich jetzt mal bei euch beschreiben. Und oben drüben hast du dieses Kundenfacing-Thema. Also sehr flexible, schnell lebende Systeme, die vielleicht mal auch gewechselt werden müssen. Und ich fand es eigentlich einen spannenden Ansatz, den man sozusagen etablieren kann, weil genau das, was du ja gerade beschrieben hast, ist existent. Ihr seid selber in der Transformation, ihr müsst selber rausfinden, was sind die Tools, die mit euch funktionieren. Hast aber auf der anderen Seite jemanden, der in der IT verantwortet und auf der einen Seite euch als sehr untriebig vielleicht wahrnimmt, auf der anderen Seite aber IT-Security-Themen, Governance-Themen und auch alle Verträge müssen sauber prozessiert werden, Themen hat, die natürlich eine ganz andere Bearbeitungszeit und auch Genauigkeit braucht, wie vielleicht im Marketing. Ja. Das ist eigentlich auch das, was du gerade, also viel vielleicht so ein Confirmation Bias, aber was ich so ein bisschen raushöre, ist es ja auch ähnlich bei euch. Du hast so ein viel Flexibilität dem Kunden gegenüber, weil wir sprechen gerade, du sagst gerade, letzten 6 Jahre hast du was gemacht, du guckst gerade, was machen die nächsten 5 Jahre. Da kann sein, dass sich eben die Stores wieder vielleicht noch weiter reduzieren oder eben existent bleiben. Aber da musst du flexibel genug sein. Und auf der anderen Seite hast du halt Riesenprojekte, wenn irgendwie ein ERP-System oder was auch immer ausgetauscht wird bei Unternehmen, wo du die IT halb lahmlegst und sich nur damit beschäftigen. Und auf der anderen Seite musst du dein Geschäft weiter fortführen.
Genau, also ich glaube, das ist auch das, was wir gerade erleben. Wir sind gerade mitten in einer großen IT-Transformation, ja, wo eben sehr viele Backend-Systeme ausgetauscht werden, von Produktkatalogen über Commissioning etc., also ja, große Maschinen, ja, große Monolithe. Ja. Dummerweise bleibt dann sehr, sehr wenig Kapazität für, ja, eben solche Sprints, ja, und solche schnellen Geschichten.
Ja, die man mal braucht.
Die du eigentlich brauchst, um dich halt weiterzuentwickeln. Aber ich meine, das ist halt klar, die Kapazität in so einem Unternehmen ist immer beschränkt, ja, und du kannst halt nicht alles gleichzeitig machen. Ich glaube, die Kunst ist da so ein bisschen die Orchestrierung. Weil wenn du halt, das habe ich halt auch erlebt, ne, wenn du so eine Organisation wie meiner einfach sagst, hey, es gibt halt eine schnelllebige IT, entscheide doch mal selber, ja, dann hast du plötzlich einen Zoo an irgendwelchen Anwendungen, das hast du nicht, ja, mehr im Griff. Ja. Da bist du dann als die Organisationseinheit schon überfordert, dass, ja, die alle miteinander reden, geschweige denn im Konzern irgendwie. Ne? Ja. So, also es braucht da schon eine Orchestrierung, die das eben sehr gut im Blick behält und auch so ein bisschen mit Weitblick eben entwickelt, ja, weil die Entwicklung ist ja so schnell. Ich meine, wir sind heute Cloud-basiert, ja, vor ich weiß nicht, 7, 8 Jahren war das noch gar nicht so das Riesenthema. Jetzt geht alles in die Cloud. Ja. Und wer weiß, was dann als nächstes kommt, Quantencomputer, keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt's da ja sehr viele Entwicklungspfade, da weiß ja keiner so genau, wo man da landet. Und ich glaube, da ist es eben sehr wichtig, dass man in einer guten IT so eine Orchestrierung hat mit einem guten Blick auf wo geht die Applikationen hin, wo geht auch die Hardware sozusagen hin und in welche Richtung entwickelt sich das, und in welche Richtung muss man dann diese schnellen Sprint kurzfristigen Themen zumindest mal steuern, diesen Zoo wie so eine Schafsherde, damit, ja, die nicht dann überall auf der Wiese stehen, ja, sondern eben alle in eine ähnliche Richtung, ja, gehen, ja, mit der man da was machen kann. Dann kannst du halt mit so einem MacGyver, Schraubenzieher und Kaugummi immer noch einiges machen. Also, ja, es ist ja nicht so, dass man das nur von der Stange kaufen kann. Also wir haben in, ja, der Vergangenheit gelernt, wir sind schon ziemlich gut mit hier einen Bleistift, da einen Schraubenzieher und dort eben den Socken.
Ja, Individualisierung von den Standardsystemen. Das funktioniert oder wie meinst du das?
Nee, also Individualisierung ist natürlich nochmal ein anderes Thema, weil, ja, es halt super viel Komplexität treibt. Ja. Ich glaube schon, dass man einen gewissen Individualisierungsgrad braucht.
Ja.
Letztendlich sind halt nicht alle Businesses gleich und irgendwie entsteht ja auch ein kommerzieller Mehrwert dadurch, dass ich wegen mir jetzt, also von der anderen Seite kommen customized Verträge, ja, mit großen Partnern aushandeln. Wenn ich die dann nicht mehr provisionieren kann, weil ich halt nur noch von der Stange kaufe, dann habe ich halt irgendwie ein kommerzielles Thema.
Ja.
Also ich glaube, da liegt die Balance in der Mitte. Nee, aber ich glaube, weil wir ja vorher gesprochen haben, dass es eben so im Prinzip eine schnelle Schiene gibt, ja, wo ich eben diese Systeme, ich sag mal, Market-Facing sozusagen habe, die vielleicht sich schneller drehen als jetzt unten drunter so eine große Maschine, wo die ganzen Kundendaten dann verarbeitet werden, etc. Da ist halt das Thema, glaube ich, dass man hier eben viel mit über im Prinzip noch so Brückentechnologien und hier noch was dran bauen und dort noch was zusammenbringen mit Drehstuhlprozessen etc. Dann teilweise halt fixen und überbrücken muss, bis man dann eben wieder auf der großen Schiene dann soweit, ja, ist. Ja.
Ich glaube, das wird nochmal exponentiell steigen, weil also ich finde TikTok immer ein tolles Beispiel. Die Aufmerksamkeit ist jetzt bei 20% oder 20 Sekunden, ja. Und das ist dieses Thema, ja, was klar, du ja auch, der Markt entwickelt sich viel, viel, viel schneller. Also das, wir regen uns gerade darüber auf, dass Leute, die im Unternehmen sind, die vielleicht schon 30 oder 40 Jahre da sind, noch nicht von Excel auf Power BI oder irgendeinem Tool gewechselt, ja, haben, ja. Ich glaube, meine Tochter wird diesen diese Art und Weise, die es jetzt sieben, diesen Change innerhalb von 3 oder 5 Jahren mitmachen. Das heißt, die wird ganz anders diesen Change gewöhnt sein. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch fähig sein, diese Gänge mitzugehen. Du brauchst die Gesamtorganisation, die dafür ready ist. Und wenn du es dir anschaust, alle Organisationen, die gerade sind, das dauert ja auch eine Weile, bis die Personen, ich hoffe, das spreche ich jetzt nicht despektierlich, aber rauswachsen aus dem Unternehmen, die das halt gar nicht gewöhnt sind, sondern die über Jahre oder Jahrzehnte hinweg immer das Gleiche gemacht haben. Das wird es, glaube ich, zum großen Teil nicht mehr geben.
Nee, ich glaube, also das ist halt auch so ein Learning bei uns jetzt über die ganze Reise, dass du brauchst halt einen gewissen Spieltrieb.
Ja.
Na, also du kannst jetzt nicht vorhersagen, wie das in 4 Jahren ausschaut. Das ist einfach viel zu agil, was sich hier alles entwickelt, und du musst einfach immer ein bisschen Kapazitäten haben,
ja,
sowohl IT-seitig als auch eben dann kommerziell auf der kommerziellen Seite, um damit zu spielen, um immer zu gucken, okay, keine Ahnung, ob da jetzt viel über TikTok dann über die Ladentheke geht oder nicht, aber bevor wir da jetzt lange Strategien schreiben und uns Gedanken machen, muss man es halt mal ausprobieren. Dafür aber auch für so einen Piloten brauchst du dann natürlich auch schon wieder Kapazitäten. Du musst irgendwie die Plattform bauen, du musst irgendwie dann die entsprechenden Daten auswerten können, du musst irgendwas damit machen, brauchst Leute, die sich damit beschäftigen. Und die haben wir zum Glück und haben wir auch aufgebaut die letzten Jahre. Aber es ist tatsächlich so, dass halt jetzt gerade über solche großen monolithischen Transformationen, die dann eben stattfinden, die schlucken ja auch viel Kapazität, dass man das halt nicht vergisst.
Ja.
Und hier eben den Spieltrieb auch bewahrt. Weil nur so lernt man halt auch, wo hier Mehrwert ist, wie das funktioniert, ob das überhaupt funktioniert. Es gibt ja auch viele Sachen, da hat man gedacht, so wow, bam, die gehen total durch die Decke.
Wartend.
Passiert überhaupt nichts. Ja. Also irgendwie, klar, ja, Präsenz auf Insta super, aber ich meine, so Sales über Insta ist echt relativ überschaubar. Und es kann sein, dass das nochmal irgendwie durchzündet. Ja, weiß man ja auch immer nie, aber jetzt nicht so, dass man denkt, oh, da habe ich jetzt einen riesen Kanal irgendwie vergessen. Ja.
Ja, aber es ist ein spannender Punkt, weil natürlich viele Kanäle, die jetzt gerade kommen, die wenig Aufmerksamkeit generieren. Also Challenge accepted, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der sagt, er kann einen Handyvertrag irgendwie in 20 Sekunden erklären, die Mehrwerte im Vergleich zu jemand anders oder was du auch beschrieben hast, die Vor-Ort-Gespräche sind besser, haben eine hohe Kundenzufriedenheit, weil du, glaube ich, viel individuell auf jemanden eingehen kannst. Das wirst du auf Instagram, das wirst du auf TikTok und Co. gar nicht ja so generieren können, wenn man es will, ja?
Genau, also ich war teilweise, ich war vor kurzem total baff, da habe ich gelernt, dass ein Händler einen TV-Kanal betreibt,
ja,
und über den TV-Kanal echt sportliche Absatzzahlen generiert. So, jetzt ist da TV-Shopping irgendwie auch nicht so sexy und auch schon eigentlich.
Das würde wieder bei TikTok funktionieren.
Aber das
so ist, Live-Shopping, ja.
Ja, das sind so Sachen, die funktionieren echt richtig gut.
Ja.
So, und halt heute. So, und dann ist eben genau die Frage, wie überträgt man sowas jetzt in so eine TikTok-Welt, eben in 20 Sekunden, wo du dich halt schneller entscheidest, weil diese, ich habe mir das mal angeguckt, super erklärt, ne, kann man schön alles zeigen und so im Fernsehen, ist halt, braucht man ein bisschen Zeit, aber offensichtlich gibt es genügend Leute, die das gerne nutzen, und das ist auch gut so. Und wie gesagt, die Frage ist ja, wie überträgt man das jetzt in schnellere Formate? Wo dann eben auch die Entscheidungsprozesse vielleicht anders laufen. Was sind die relevanten Informationen, die man dort eben dann zeigen muss, den Kundinnen und Kunden, die das kaufen wollen? Und wie kriegt man dann möglichst guten Prozess hin, dass dann hinten dran nicht ein riesen Rattenschwanz an Bestellprozess kommt mit 27 Eingaben, 30 Formularen, 27 Klicks, und das muss ja dann auch entsprechend schnell gehen.
Definitiv.
Und das ist ja dann die operative Challenge, die man dann erstmal lösen muss, bevor dann der Vertrieb da durch die Decke geht.
Das sind meistens dann auch wieder Systeme, die im Hintergrund angepasst werden müssen.
So sieht's aus, ja, genau, so sieht's aus. Ja. Das sieht halt auf PowerPoint immer alles sehr einfach aus. Ja. Also die Kiste so zack, Bestellprozess. Ja.
Vielleicht hilft AI, also einfach PowerPoint-Slides fertig, irgendwo reinschmeißen und am Ende kommt das Produkt raus.
Ja, ja, wahrscheinlich, genau. Wir setzen auch schon wirklich viel RPA ein auch AI, um sozusagen die Prozesse hinten dran auch zu vereinfachen und hier effizienter zu werden, hier Komplexität rauszunehmen aus den Legacy-Systemen auch. Und wie gesagt, parallel transformieren wir die Legacy-Systeme, um hier eben auch schneller zu werden, härter an den Wind zu kommen. Aber es ist wirklich es ist auch so ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit, ja, weil man sieht halt schon die Entwicklung, die ist ja sehr schnell. Und die Kunden werden da auch, ja, die fragen mehr nach, ja, die werden da auch anfordernder, die fordern mehr und es gibt halt viele, die haben inzwischen auch schon keine Lust mehr online mal mehr als dreimal zu klicken, ja, so.
Ja, stimmt.
Ist dann, weil es einfach zu komplex ist.
Michael, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, oder du an die letzten Jahre denkst, was waren so die ein, zwei Erfolgscases, die du beschreiben würdest?
Ja, ich glaube, zum einen ist so ein bisschen dieses, wirklich die Denke von Kanal zu Journey, also dass wir wirklich wir haben da so den ein oder anderen Use Case dann implementiert. Das ist eben, dass wir beispielsweise unseren Leuten auf den, also erstmal haben wir eine neue digitale Beratungsoberfläche ausgerollt in den POSen, die tatsächlich so ein bisschen ich sag mal tabletmäßig, wo du die Angebote auf so eine Stage ziehen kannst, mit dem Kunden gemeinsam durchgehen kannst, wo die Konfiguration einfacher ist. Und dort haben wir jetzt eben auch Elemente aus der Online-Journey integriert. Also wenn ein Kunde bestimmte Dinge in den Warenkorb gelegt hatte online und der taucht dann eben im Shop auf, dann gibt's da eben Informationen zu, die der Agent eben nutzen kann.
Ja.
Also das sind halt so Use Cases, die
sozusagen verbildlichen, dass diese Journey Zusammenfassung klappt.
Genau, die zeigen halt, ne, den Weg von wirklich so einem Silo-Blick auf einen Vertriebskanal, in dem Fall Shop, zu wirklich nur einer Kunden-Journey, die wir dort eben transparent machen. Das ist sicherlich nur ein kleiner Teil, ein erster Schritt, aber es ist eben ein schöner Erfolg, den wir dort erlebt haben und der auch gut angenommen wird. Also das ist halt auch so ein bisschen das Feedback, dass es durchaus Mehrwert ist, diese Informationen eben zu haben und dadurch eben auch die Beratung nochmal besser zu machen. Also das ist sicherlich einer. Und dass wir so eben auch sehr viel stärker von Transaktionen jetzt aus meiner Sicht, also ne, Strich irgendwie hinkommen zu einer Kundenwertbetrachtung und tatsächlich auch besser verstehen, was hat dieser Kunde jetzt im Shop für eine Beratung bekommen? Was war auf dieser Beratungsstage sozusagen? Was haben wir dort alles angeboten und wie war dann die Conversion auf diese Angebote? So dass wir auch hier über die Transparenz deutlich besser werden können im stationären Beratungserlebnis. Und das ist da sind wir auch noch am Start. Da haben wir jetzt erste Erfolge mit dem Rollout von diesem Tool und letztendlich dann den ersten Reports, die wir dann sehen. Und das ist dann sicherlich was wir dann gemeinsam mit unseren Trainingsteams und gemeinsam dann eben hier mit unseren Digital Analytics-Kollegen und den IT-Teams dann nochmal weiter ausbauen.
Ich fand's eine gute Zusammenfassung der Themen. Hast du was aus deiner Seite, wo du das Gefühl hast, dass ich das noch nicht gefragt habe?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben ja so eine Tour de Raison gemacht. Ja. Einmal quer durch.
Ja.
Genau, nee, cool. Überhaupt nicht.
Bevor der Michael die zwei Fragen beantwortet, nochmal den Hinweis, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und nutzt die Chance, Apple Podcasts, Spotify und Co. gibt's auf jeden Fall die Möglichkeit auch zu bewerten. Ich würde mich sehr freuen. Michael, zwei Fragen, die jeder Gast oder Gästin von mir erhält. Was machst du noch privat mit Daten? Ich sehe, du trägst eine Garmin. Und welchen Filmtitel oder Serientitel würdest du deinem erklärten Thema geben?
Ja, hast du ja schon angesprochen. Also privat nutze ich meine Laufuhr relativ intensiv. Das ist eigentlich so das, wo ich am meisten eigentlich mit Daten auch arbeite, die ist dann mit so verschiedenen Apps verbunden, die mir dann ganz schlaue Tipps gibt, wo ich noch Potenzial hätte, wenn ich da mal von der Couch hochkommen würde. Ja. Genau, ich empfinde das auch wirklich als Mehrwert.
Ja.
Da ist auch so eine App mit so einer AI dahinter, die dann nochmal die Trainingspläne anpasst und so.
Ja,
also
stimmt,
das ist schon ziemlich cool.
Ja.
Filmtitel, also für mich ist es tatsächlich so ein bisschen Piraten der Karibik, glaube ich.
Das musst du erklären.
Ja, das genau. Also man jagt ja irgendwie immer so einem Schatz hinterher.
Ja.
Mal hat man ein Ruderboot, mal eine Fregatte, je nachdem, wo man sich dann da so befindet. Ja. Du brauchst einen Kompass, der nicht nach Norden zeigt, sondern der dir zeigt, was du willst
Ja.
und was du eigentlich erreichen willst. Das ist ganz wichtig. Und der Rest ist irgendwie ziemlich chaotisch, ziemlich viel Spaß, viel ausprobieren. Ja. Und irgendwie am Schluss gewinnt der, der den besten Durchblick hat.
Ja.
Also von daher fand ich, ist das ein ganz guter Filmtitel für die ganze Datengeschichte hier bei uns.
Cool, ja. Vielen, vielen Dank für die Folge.
Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.